hier sein kann. Ich merke, ich sag's mal so, Gott will, dass ich ab und zu mal hier bin. Die Straßen werden fast alle erneuert. Ich glaube, das ist nur für mich. Ich stand an drei Ampeln heute auf dem Weg, wo ich warten musste, wo der Verkehr reguliert werden musste und so weiter. Deshalb bin ich etwas knapp gekommen. Aber danach geht es dann wahrscheinlich entsprechend schneller. Ich habe, als ich ausstieg, nur daran gedacht, schnell hier rüber zu kommen. Ich habe die Zettel, die ich euch schon mal gezeigt habe, nicht mitgebracht. Es ist nämlich wieder in dem Bibelleseplan Wechsel. Jetzt kommt die Apostelgeschichte. Und ich habe wieder so einen kleinen Zettel vorbereitet, mit Anregungen mal durchzulesen und mal gewisse Sachen zu unterstreichen. Ich habe das praktiziert seit vielen Jahren, deshalb ist meine Bibel, also hier ist viel grün und wenn man weiter zurückgeht, da ist dann, also hier habe ich mal orange und dritte Buch Mose ist ganz viel rot. In rot habe ich unterstrichen oder angemarkert, wenn Gott redet. Und in keinem Buch der Bibel redet Gott mehr als in dem dritten Buch Mose, diesem manchmal ganz langweiligen Stück, nicht? Aber das ist Rede Gottes, das kommt von Gott. Für uns ist es manchmal langweilig, wenn beispielsweise gesprochen wird über Aussatz, was man da alles machen muss, aber es ist direkte Rede Gottes an das Volk. Die Apostelgeschichte ist da ganz anders. Ein Buch mit viel Action, das ist ein ganz spannender Bericht. Der Lukas hat das Buch verfasst. Lukas war der Arzt, der mit Paulus zog. Lukas hat einige in der Apostelgeschichte einige Berichte aufgeschrieben über die Arbeit, über die Erlebnisse, über das Wirken der Christen von der Himmelfahrt Jesu bis Paulus in Rom in Gefangenschaft war. Und irgendwann an einer Stelle, das ist Apostelgeschichte 16, Vers 10, da ist das erste Mal, dass er schreibt, wir haben gedacht, wir haben geschlossen und so weiter und wir sind dann gereist. Also Lukas war teilweise ein Augenzeuge dessen, was er schreibt und das andere hat er gründlich recherchiert. Also alles, was Paulus betrifft, das konnte er bei Paulus abfragen. Paulus hat wahrscheinlich viel erzählt, Lukas hat viel nachgefragt. Lukas ist ja Arzt und muss ja genau arbeiten. Wir kennen das, wenn wir in der Sprechstunde sitzen, dann sagen wir, es tut hier weh und dann fragt der Arzt, was hast du denn gemacht oder was hast du gegessen oder woran, ich muss nachforschen, woran das liegt, nicht? Und genauso hat der Lukas auch nachgeforscht und hat etwas aufgeschrieben und hat etwas dokumentiert, das, was er erlebt hat. Er war ein ganz enger Mitarbeiter von Paulus und Paulus schreibt an einer Stelle über ihn, Lukas, der geliebte Arzt. Ja, Lukas hatte viel für den Paulus gemacht. Ist ja logisch, wenn der Arzt mit Paulus mitfährt oder mitreist. Paulus ist gepeitscht worden, Paulus ist im Kerker gewesen, er ist gesteinigt worden und dies und jenes. Und es ist schön, wenn sich dann jemand kümmert. Ich glaube, Paulus hat es genossen, so einen tollen Arzt wie Lukas dabei zu haben, der die Spätfolgen auch von der Steinigung oder von dem Auspeitschen kuriert hat. Immer wieder die Wunden, die vielleicht auf dem Rücken wieder aufgebrochen sind, versorgt hat und so weiter. Lukas war für Paulus der geliebte Arzt. Es gibt in der Bibel so manche Personen, die so viel gemacht haben. Und das war alles so im Hintergrund. Das war alles nicht spektakulär, aber es war im Hintergrund. Zum Beispiel auch eine Begebenheit aus der Apostelgeschichte, da wird geredet von Dorcas. Das war eine Gläubige und die hat ganz viel Näharbeiten gemacht und ganz gerade die Älteren in der Gemeinde hatte sie versorgt. Und dann war Dorcas gestorben und alle waren todtraurig. Naja, das ist so, nicht? So ein Dienst im Hintergrund, der fällt gar nicht auf. Der fällt gar nicht auf. Man muss erstmal ganz scharf drüber nachdenken, was diese Person in der Gemeinde macht. Aber wenn sie nicht mehr da ist, dann fehlt gewaltig viel. Das war die Dorcas. Und alle haben geweint und sie haben geschickt nach Petrus und Petrus ist gekommen und Petrus konnte die Dorcas wieder zurück ins Leben bringen, konnte die Tote auferwecken und haben sich alle wieder gefreut. Also auch das ist Lukas. Lukas hat den Blick, er hat es nicht nur selber praktiziert, sondern er hatte auch den Blick für solche Leute, für Leute, die im Hintergrund gearbeitet haben. Und deshalb hat er diesen Bericht von der Dorcas aufgeschrieben. Ja, natürlich, es ist etwas ganz Spektakuläres, wenn jemand von den Toten wieder auferweckt wird. Aber es ist auch deshalb wichtig, weil die Dorcas wichtig war für viele andere Leute durch ihre stillen Dienste. Durch ihre stillen Dienste. Manchmal ist das so, da schreibt einer mal eine Karte, vielleicht nur einmal im Monat, an diesen oder jenen Gläubigen oder mal eine Karte an ein Kind. Und das sieht niemand, aber für die betreffende Person, die die Karte bekommt, die den Zuspruch bekommt, ist es eine besondere Erinnerung oder Ermutigung an den Herrn Jesus beziehungsweise dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und dadurch wird das so sehr wertvoll. Und das ist in der Apostelgeschichte aufgeschrieben. Die Apostelgeschichte, das ist so ein spannendes Buch, wo wie gesagt von der Himmelfahrt des Herrn Jesus bis einige Jahrzehnte später die Gefangenschaft des Paulus in Rom beschrieben wird. Und das ist wichtig für uns. Das ist wichtig für uns. Manche sind so scheinbar einfache Geschichten, aber es ist wichtig für uns, dass wir wissen, wie andere Menschen in der Nachfolge des Herrn Jesus gelebt haben. Und da können wir auch Rückschlüsse auf uns ziehen. Da können wir auch Rückschlüsse auf uns ziehen und da lernen wir durch. Ich bin jetzt gerade bei solchen Berichten im Alten Testament, 2. Chronik, was die Leute da alles erlebt haben und was die Folgen waren. Und das ist auch wichtig für mich. Bei manchen denke ich, oh, da musst du auch aufpassen. Bei anderen denke ich, ja, so war das, betrifft dich vielleicht nicht so, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, wenn man das liest. Aber wichtig ist, man die Stellen liest, die mich ansprechen, die für mich da sind, wo ich denke, da musst du selber auch aufpassen auf dem Gebiet. Oder vielleicht auch auf der anderen Seite, da kannst du dir mal ein Beispiel nehmen. Auch nicht verkehrt, nicht? Wenn man Beispiele hat, wenn man Vorbilder hat, was man denn auch mal machen kann, wo man anderen auch helfen kann. Ja, die Apostelgeschichte zeigt auf die Geschichte der Gemeinde. Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes, da konnte die Gemeinde nach außen treten und wirksam werden als Gemeinde. Die Predigt des Petrus, wo sich dann 3000 Leute entschieden haben und da wurde Gemeinde, ja, ich sage jetzt mal strukturiert, da fing die Gemeinde an, eine Struktur zu bekommen. Und wir lesen dann, dass die Gemeindeleute sich getroffen haben in den Häusern und dass sie beständig waren in der Lehre der Apostel und im Brechen des Brotes. Genau, und im Zusammenkommen und im Lobpreis. Das ist passiert. Und ganz am Ende, als Paulus nach Rom kommt, da heißt das, also Rom ist ja, ich weiß nicht, wie viele tausend Kilometer weg, die sind mit dem Schiff gefahren und für damalige Zeiten waren das ja, das waren ja Welten. Ich bin neulich, beruflich war ich in Hamburg, da war eine Ausstellungseröffnung und ich habe eine Dame aus Bobitz mitgenommen, die hatte auch mit der Ausstellung zu tun und die sagt, ich bin das zweite Mal jetzt in Hamburg. Also das sind 130 Kilometer, sag ich mal. Das war für diese Frau, auch in heutiger Zeit, ganz große Reise, das zweite Mal erst in Hamburg. Und damals war es ja noch viel, viel weiter weg. Es gab kein TUI und kein Lufthansa und German Wings und so. Das war beschwerlich und deshalb war das so weit weg. Aber als Paulus nach Rom gebracht wird, da sind in Puteoli, das ist in Italien, auf dem Weg vom Hafen nach Rom, da trifft er schon Brüder. So doll hatte sich die Gemeinde ausgebreitet. Am Anfang nur in Jerusalem und dann, ich sage jetzt mal 35 Jahre später, sind in Italien auch schon kleine Gemeinden. Da wohnen auch schon Brüder. Wir wissen nicht, wie die da hingekommen sind. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer die Gemeinde, ob es in Puteoli eine Gemeinde gab, die haben, oder nur einen Hauskreis, weiß ich nicht. Aber es sind da Brüder. Sind die dahin ausgewandert aus Jerusalem, um irgendwie da Arbeit zu finden? Wir wissen es nicht. Aber es waren Brüder da. Die Gemeinde hatte sich ausgebreitet. Wir lesen in der Apostelgeschichte insbesondere, dass Paulus in Kleinasien war, die heutige Türkei, und dann in Griechenland, aber viel weiter nicht. Er wollte ja auch noch nach Rom und da Gemeinden gründen und selbst in Spanien. Aber in Puteoli waren schon Brüder. Da waren schon Brüder. Das ist... ja, das ist das Erstaunliche am Evangelium. Das ist das Erstaunliche an der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Wird auch beschrieben in der Apostelgeschichte, dass Gott etwas ganz, ganz Kleines gesät hat. Etwas ganz, ganz Kleines. Der Herr Jesus ist als Weizenkorn in die Erde gefallen, hat sich am Kreuz auf Golgatha hinrichten lassen für unsere Schuld und Sünde. Ein ganz kleiner Same, irgendwo in der letzten Ecke des Römischen Reiches. Und das war wirklich in der letzten Ecke, das war wirklich am Rande des Römischen Reiches. Und einige Jahre später ist mitten im Römischen Reich, sind da schon Brüder. Das ist wie das kleine Senfkorn, was ausgesät wird und was ein großer Baum wird. Das ist die Geschichte Gottes mit den Menschen. Das ist Geschichte, hinter der Gott steht, dass Gott etwas macht. Aus etwas ganz Kleinem wird etwas Wunderbares, Großes. Und wir hier in Bützow dürfen auch ein Teil dieser erstaunlichen Geschichte Gottes mit den Menschen sein. Ja, die Apostelgeschichte. Ja, ich bin ja nun Museumsfritze, komme aus dem Bereich und wir versuchen ja auch immer, unser Thema den Leuten zu vermitteln. Bei uns im Kreis Agrarmuseum ist das die Landwirtschaft, die Geschichte der Landwirtschaft. Wie machen wir das? Nun haben Leute erfunden eine, man nennt das Storytelling. Man erzählt Geschichten. Und in den Geschichten wird etwas berichtet, wie das Leben damals war. Und die Kinder beispielsweise oder alle, die zuhören, lernen, wie das Leben früher war. In der Seefahrt beispielsweise. Oder ja, bei uns halt in der Landwirtschaft, dann versuchen wir was zu erzählen. Das nennt sich Storytelling. Das ist jetzt eine ganz neue Methode. Das Schabbelhaus ist da ganz weit vor. Das ist das Stadtgeschichtliche Museum in Wismar. Die haben Kleider. Und wenn eine Schulklasse dahin kommt, dann ziehen sie die Kleider an und schlüpfen in die historischen Rollen von Leuten, die im 16. oder 17. Jahrhundert gelebt haben. Und dann spielen die eine Geschichte durch. Storytelling. Man ist mittendrin. Aber wisst ihr was? Das große Beispiel, was immer wieder angeführt wird für Storytelling, ist die Bibel. Das ist so. Die Methode Storytelling kannte Gott schon ganz, ganz lange und er hat das praktiziert. Er möchte, dass die Geschichte seines Volkes erzählt wird. Wir haben im Geschichtsunterricht ganz oft Jahreszahlen gelernt. Zack, zack, zack. 1066, William der Eroberer. Oder 1077, der Gang nach Canossa. Oder 995, Ersterwähnung der Mecklenburg, hier, genau, urkundliche Erwähnung. Wir haben ganz viele Zahlen gelernt. Die Bibel kennt solche Zahlen gar nicht. Die Bibel kennt solche Zahlen nicht. Wir müssen, wer das recherchieren will, der muss mühsam alle Zahlen raussuchen und zusammenzählen und. Das ist nicht einfach. Es ist Gott wichtig, dass er von dem Leben erzählt, von Menschen, die mit Gott gelebt haben, die für ihn gelebt haben. Menschen, die etwas zustande gebracht haben und aber die gleichen Menschen auch, die an anderen Stellen versagt haben. Und es ist wichtig für uns zu sehen, der hat da versagt, der hat das gemacht, ich muss hier aufpassen und da kann ich ihn mir zum Vorbild nehmen. Es gibt fast keinen Menschen in der Bibel, den die Bibel beschreibt, der nicht irgendwo einen Makel hat. Das trifft für Abraham zu, das trifft für Petrus zu, das trifft für Jakob zu und ganz David, der große König, Salomo, an Weisheit nicht zu überbieten, aber es wird auch auf seine Fehler hingewiesen. Daniel, der Prophet Daniel, ist einer der ganz wenigen, über den nichts Negatives steht. Ganz wenige. Er ging voran im Glauben und er ging voran im Gebet. Er hat gebetet. Und ja, es ist wichtig, dass wir, ja, es ist für uns wichtig, dass wir die Geschichten der Bibel lesen, weil wir daraus lernen können. Wir können daraus lernen. Und in der Apostelgeschichte beispielsweise, da werden so viele verschiedene Sachen angesprochen. Gründung der Gemeinde, das, was die Gemeinde am Anfang geprägt hat und was wichtig war für die Gemeinde, das ist beschrieben in Kapitel 2. Ich habe schon versucht, den zu zitieren, den Vers, Apostelgeschichte 2, 42. Sie, die Gläubigen, verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das sind so die vier Säulen. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brechen des Brotes und Gebet. Und deshalb machen wir das auch im Gottesdienst. Ja, nicht jedes Mal Lehre der Apostel, das predigt ist oft. Dann Gemeinschaft, ja, wir haben Gemeinschaft. Hinterher kann man sich noch eine Tasse Kaffee gönnen. Ist immer ganz nett, genau. Und es gibt auch viele andere Dinge, gemeinschaftliche Sachen, die wir machen. Wir kommen manchmal zusammen zum Grillen oder Gemeindefreizeit. Das gibt so viel. Und das ist auch wichtig. Wichtig ist, dass wir Gemeinschaft haben. Brechen des Brotes, auch das ist wichtig. Das möchte der Herr Jesus, das ist ein Zeichen für die sichtbare und unsichtbare Welt und die Gebete. Gebete ganz wichtig. Gebet ist so wie ein Motor. oder vielleicht Sprit für den Motor. Ja, ohne Gebet läuft es manchmal ganz schlecht. Wir haben zu Hause ein Poster hängen an einer Stelle. Allein den Betern wird es noch gelingen. Allein den Betern wird es noch gelingen. Dafür beten wir manchmal viel zu wenig, denke ich manchmal auch. Von mir müsste viel mehr beten. Manchmal schaffe ich das so zwischendurch mal. Aber ja, man könnte es mehr machen. Das ist wichtig. Dann wird angesprochen Armut und Reichtum. Da sitzt einer vor dem Tempel und bettelt. Er ist lahm. Er möchte Geld haben. Und dann kommen Petrus und Johannes vorbei und sagen, also Geld, das, was du haben möchtest, das können wir dir nicht geben. Aber im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Und er ging und er sang und er sprang und er lobte Gott. Das ist so dieses Kinderlied, ne? Armut, Reichtum, was ist wirklicher Reichtum? Reichtum ist, wenn wir gesund sind. Das ist viel, viel mehr als Geld. Viel, viel mehr als Geld. In Wismar gibt es einen Menschen, der hat viel Geld, aber der hat auch ein großes Auto, damit er seinen Rollstuhl da reinfahren kann. Also Armut, Reichtum, Geld macht nicht unbedingt reich. Ich denke, wir kommen später drauf. Was ist echter Reichtum? Das sollten wir drüber nachdenken. Und auch in Kapitel 5, da geht es auch wieder um Geld, Geldgier. Ananias und Sapphira, die sehen, wie die Leute Hab und Gut verkaufen und es der Gemeinde zur Verfügung stellen, dann sagen die, das wollen wir auch. Aber sie können sich nicht wirklich trennen. Sie möchten noch ein bisschen Geld behalten. Und so behalten die etwas Geld, tun aber nach außen so, als hätten sie alles gegeben. Und nein, Gott lässt sich nicht betrügen. Gott lässt sich nicht betrügen. Geldgier, Betrug, auch da Beispiele. Ehrlich sein, ehrlich vor Gott. Und dann lesen wir auch von Weisheit. Der Rat des Gamaliel, also im Hohen Rat, den obersten Gremium in Israel, unterhalten die sich, wie soll man nun umgehen mit den Leuten, mit den Jesus-Leuten? Wie soll man damit umgehen? Und dann kommt die Weisheit von Gamaliel. Wenn es von Gott ist, dann können wir nichts dagegen ausrichten. Wenn es von Gott ist, können wir nichts dagegen ausrichten. Und wenn es von Gott ist, dann sollten wir überlegen, ob wir uns dem nicht anschließen und Gottes Sache ebenso vorantreiben. Ein ganz weiser Rat. Wir machen uns doch auch oft Pläne, nicht? Wir machen uns doch auch oft Pläne. Dann wollen wir dahin fahren. Und dann kommt das nicht zustande. Und dann versuchen wir das durch die Hintertür. Ach, geht auch nicht. Und dann suchen wir unbedingt noch einen dritten Weg. Geht auch nicht. Und sofort sind wir dabei, noch was zu suchen, weil wir das doch so gerne wollen. Aber wenn es nicht von Gott ist, dann ist es auch nicht gut für uns. Dann ist es auch nicht gut für uns. Ja, mir fallen da so ein paar Sachen ein. Ehepaar kann keine Kinder kriegen. Gut, die machen dies und jenes, aber letztendlich zerbricht die Ehe daran. Also, man möchte dies oder jenes tun oder haben oder kaufen und dann wird das alles nichts. Ja, da hatten Leute, die wollten gerne was aufbauen, so einen kleinen Bauernhof, dann haben sie sich eine Kuh gekauft, eine trächtige Kuh aber kurz bevor die Kuh kalben konnte, ist sie verreckt. Eine Welt bricht zusammen. Aber wenn es nicht von Gott ist, dann geht's nicht. wenn es nicht von Gott ist. Das ist Weisheit, die Weisheit des Gamaliel wird uns so mitgegeben. Pass auf, was von Gott kommt. Und wenn es von Gott kommt, unterstütze es. Dann lesen wir viel von Neid. In der Gemeinde, Neid, da waren einmal die Witwen, die jüdischen Witwen, die aus Israel kamen. Und dann waren Witwen aus Griechenland, Witwen von Juden, die im Ausland gelebt haben und jetzt wieder zurückgekommen waren. Und die sollten doch versorgt werden. Und dann haben die einen gemerkt, die anderen, die haben was Besseres. Sie waren neidisch. Das kann doch nicht sein. Und es ist ein Streit entstanden. Auch da müssen wir aufpassen. Der Streit konnte beigelegt werden und die Gemeinde konnte weiter wachsen. Und dann lesen wir von Saulus. Saulus, der sich so gegen die Gemeinde gestemmt hat, der die Gemeinde verfolgt hat, der die Christen gezwungen hat, den Herrn Jesus zu verleugnen, ins Gefängnis geworfen, gefoltert und der noch mehr machen wollte, nach Damaskus gezogen ist und wollte die Christen alle umbringen. Ja, davon lesen wir auch, dass Verblendung und Mordlust, ja, das sehen wir doch heute auch in der Welt. Das sehen wir heute auch in der Welt. Das ist menschliche Geschichte. Das, in wie vielen Ecken der Welt ist Krieg? Warum ist so viel Krieg? Warum ist so viel Krieg? Und ich habe mir vorhin noch hintergeschrieben, Leo Thiel. Ich habe den alten Leo Thiel kennengelernt, der ist 94. Er hat am 21. Januar Geburtstag und am 21. Januar 45 ist er 15 geworden. Und am 31. Januar kam in sein Dorf, er wohnt in Ostpreußen, die russische Front. Und was der in seinem 16. Lebensjahr erlebt hat, also das ist grausam, immer nur Hunger. Er musste mit zusehen, wie Mutter und Schwestern misshandelt wurden, aufs Schlimmste. Sein Vater wurde verschleppt, kam nicht wieder. Der eine Bruder, der hat gearbeitet, dem ist im Krieg der Fuß amputiert worden aufgrund einer Verletzung. Der hat mitgeholfen auf einem anderen Bauernhof bei Verwandten, der ist erschlagen worden. Wie viel Tod und Not und Elend hat der gesehen? Und ja, es ist, man versteht das nicht. Wir verstehen das nicht. Aber wir haben das auch gesungen in Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Auch wenn alles kaputt ist, wir dürfen daran festhalten, dass Gott uns lieb hat. Und mit diesem Wissen dürfen wir gehen. Wir lesen auch in Apostelgeschichte 8, der Saulus hat ganz viele Christen vertrieben, die mussten weg, ganz schnell weg, genauso wie die Leute in Ostpreußen, die mussten alles zurücklassen. Es ging um das Leben, es ging um ihr Leben. Das ist eine Geschichte aus Apostelgeschichte 8 und ganz oft erlebt man das heute auch. Also das ist jetzt deutsche Geschichte. Aber das ist auch so in Afrika, auch so in Indien. Es gibt keinen Tag, an dem nicht Anschläge gegen Christen verübt werden in Indien, wo die Christen dann froh sind, dass sie mit ihrem Leben davon kommen. Aber sie haben den Herrn Jesus. Und ich habe mich gefragt, bei dem, was du vorgelesen hast, Hartmut, war der Mann oder die Frau, die nicht den Lottogewinn abgeholt hat, war das vielleicht ein Christ? Die ganz bewusst gesagt hat, ich gehe nicht dahin. Das viele Geld, das verdirbt den Charakter und bringt mich von der Nachfolge ab. Ich weiß es nicht, kann sein, ne? Ich weiß es nicht, es kann sein. Reichtum und Armut, es, ja, das eine, was man denkt, was einen reich macht, das macht einen doch arm. Und das, wovon man denkt, das ist ja selbstverständlich, das ist wirklich Reichtum. Beispielsweise Gesundheit, wir hatten das mit dem Lahmen. Solche Sachen sind alle beschrieben oder ganz viele Sachen beschrieben in der Apostelgeschichte. Und ich glaube, der Jesus, der schreibt die Apostelgeschichte immer noch weiter. Es gibt immer noch Geschichten, wo Menschen mit dem Herrn Jesus leben und etwas erleben und Geschichte machen. Ja, wir sprachen gestern war bei uns eine Veranstaltung, ging um das Plattdeutsche. Und da wurde gefragt, wenn man mit Kindergartenkindern so ein bisschen Plattdeutsch macht, bringt das was? In jedem Fall. In jedem Fall, denn die Kinder, die haben die Berührungsängste gegenüber dieser Sprache abgelegt. Und sie wissen ein bisschen schon was. Und genau so ist das im Glauben. Alles, was wir für den Herrn Jesus tun, hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen. Wenn wir etwas für den Herrn Jesus tun, wenn wir ein nettes Wort weitergeben, wenn wir Leute segnen oder wenn wir nur ganz still für sie beten, es hat Auswirkungen. Und auch wir können diese Apostelgeschichte weiterschreiben. Wir hier in Bützow, ich in Dorf Mecklenburg, wir können die Apostelgeschichte weiterschreiben. Es ist nichts verloren von dem, was wir für den Herrn Jesus machen oder tun. Es wird alles aufgeschrieben. Das ist das Schöne und es wird alles belohnt werden. Gott handelt zwar oft ganz anders, als wir uns das vorstellen und wünschen und denken, aber das liegt an zwei Dingen. Als eins, es liegt daran, dass Gott den Überblick hat über mein Leben und auch über meine Zukunft. Über das Leben der Leute, mit denen ich zu tun habe und auch über deren Vergangenheit und deren Zukunft. Und das liegt auch daran, dass Gott ganz, ganz andere Möglichkeiten hat. Ich habe erzählt von den Ostpreußen, die mussten hier alle weg. Und es gibt viele, viele Flüchtlinge. Und es gibt gerade auch hier in Mecklenburg-Vorpommern ganz, ganz viele Flüchtlinge. 1946 lebten hier in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 40% von Flüchtlingen, von Dazugekommenen, die Anfang 45 noch nicht da waren. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist auch in säkularen, in Geschichtsbüchern nachzulesen. Die Christen, die da gekommen sind, die haben ganz, ganz viel bewirkt in unserem Bundesland. Ganz, ganz viel. Sie haben zwar in Ostpreußen oder Schlesien oder Pommern oder Westpreußen, wo auch immer die herkommen, haben die viel verloren. Aber sie konnten hier auch vielen anderen zum Segen sein. Sie waren Segen. Das ist so. Und das ist das, ja, Schöne bei Gott. Gott kann aus Leid Freude entstehen lassen. Und das beste Beispiel ist der Herr Jesus. Der Herr Jesus hat gelitten, unsäglich gelitten. Und daraus ist vielfaches, wunderbares Leben, ewiges Leben entstanden. Gott handelt oft anders, als wir uns das vorstellen können. Die Apostelgeschichte ist das sind ganz viele Berichte von Menschen, die den Herrn Jesus bezeugt haben, die von dem Herrn Jesus Zeugnis abgelegt haben. Und eins von diesen schönen Zeugnissen möchte ich am Ende nochmal lesen. Das ist die Rede des Paulus vor Festus und Agrippa. Da erzählt Paulus oder berichtet Paulus von dem, was er erlebt hat. Und das ist so Beispiel wird als Beispiel genommen, wie man den Herrn Jesus bezeugen kann. Der Paulus fängt an, also Apostelgeschichte 26, ab Vers 4, da sagt der Paulus: Meinen Lebenswandel nun von Jugend auf, der von Anfang an unter meiner Nation in Jerusalem gewesen ist, wissen alle Juden. Sie kennen mich von der ersten Zeit her, wenn sie es bezeugen wollen. Dass ich nach der strengsten Sitte unserer Sekte, unserer Religion, als Pharisäer lebte. Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter geschriebene Verheißung, zu der unser zwölfstämmiges Volk unablässig Nacht und Tag Gott dienend hinzugelangen hofft. Wegen dieser Hoffnung, o König, werde ich von den Juden angeklagt. Warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? Ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen Jesu, den Nazoräer, viel Feindseliges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe. Und viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, gab ich meine Stimme dazu. In allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Und indem ich über die Maßen gegen sie raste, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Hier beschreibt Paulus sein Leben, bevor er dem Herrn Jesus begegnet ist. Es ist geprägt von Gewalttat. Es ist geprägt von Mord und Totschlag und von Zwang und er hat sie gezwungen zu lästern. Und jetzt geht es weiter. Und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir reisten umstrahlte. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen war, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Hier beschreibt Paulus die Begegnung mit dem Herrn Jesus. Ein gewaltiges Licht. Und der Herr Jesus sagt: Ich bin der, den du verfolgst. Und Paulus sagt: Ich konnte nicht weiter. Hier war eine Stopplinie. Hier war eine Stopplinie. Jesus Christus ist mir begegnet. Und dann redet er weiter: Daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung, sondern verkündigte denen in Damaskus zuerst und in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen, Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Werke vollbrechen. Deshalb haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu ermorden. Da mir nun der Beistand von Gott zuteil wurde, stehe ich bis zu diesem Tag und bezeuge sowohl Kleinen als auch Großen, indem ich nichts sage, außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde, dass der Christus leiden sollte, dass er als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Als letztes zuerst das Leben vor der Begegnung mit dem Herrn Jesus, dann die Begegnung mit dem Herrn Jesus. Paulus schildert, er konnte nicht anders. Es war eine Stopplinie von dem Herrn Jesus. Und dann sagt er, wie das Leben mit dem Herrn Jesus war. Er musste verkündigen, dass er Jesus, der gesandte Messias ist. Und Gott hat ihn bis hierher geführt. Und hier steht er und das macht er, bis Gott ihn rausnimmt. Ja, das ist eine Sache, die ich mir auch so überlege. Ich muss mir überlegen, was ist der Herr Jesus für mich, damit ich das auch weitersagen kann. Damit die, ja, das Buch der Apostelgeschichte, was der Herr Jesus im Himmel schreibt, weitergeht. Damit das weitergeht, damit sein Wort läuft, damit noch mehr Menschen zu ihm kommen und damit, ja, hoffentlich auch in die letzten Ecken der Erde, und manchmal ist die letzte Ecke der Erde auch die Straße ganz da hinten, wo ich noch nie war, nicht irgendwo eine Insel in der Südsee, sondern mein Bereich, damit auch dahin das Wort Gottes kommt und damit Gott Geschichte schreiben kann. Geschichte, die ihn ehrt und die den Herrn Jesus ehrt. Ja, ich möchte jetzt aufrufen zu einer Gebetsgemeinschaft. Wir können dazu aufstehen und ich schließe dann ab.